Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckte er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, ein Schüler wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande enden. Der Richter, der mich freisprechen wird, ist schon unterwegs. Wer will mir da den Prozess machen? Lasst uns nur vor Gericht gehen. Wer will mich anklagen? Soll er doch herkommen. Ja, Gott, der Herr verteidigt mich. Wer kann mich da noch schuldig sprechen? Alle meine Ankläger werden umkommen. Sie vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und auf die Worte seines Dieners hört, erschreckt nicht in dunklen Tagen. Verlasst euch auf den Herrn, auch wenn ihr nirgends einen Hoffnungsschimmer seht. Denn er hält euch fest. Das können wir lesen in Jesaja 50, Vers 4 bis 10. Ihr Lieben, es schreibt dieser große Prophet Jesaja. Und was ihr dort auf dem Bild seht, im Hintergrund, ist die große Jesaja-Rolle aus Qumran, eine Handschrift, die 1947 von Beduinen in einer Höhle dort gefunden wurde, nahe am Toten Meer, und die archäologisch nachgewiesenermaßen ca. 200 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Dies nur einfach mal für Interessierte oder auch für Skeptiker, die Frage bewegt, ob es die Bibel wirklich gibt und ob es diese Schriften wirklich gab und ob es das Wort Gottes wirklich gibt oder vielleicht die Skepsis, ob es Gott überhaupt wirklich gibt. Aber schauen wir einfach mal auf den Text. Wir wissen, dass die Art, wie Jesaja in der Gegenwartsform schreibt, dennoch eine zukünftige Deutung auf das Kommen Jesu, auf das Kommen des Messias, auf das das Volk Israel wartete, dass es eine Deutung darauf ist, obwohl er eben gegenwärtig schreibt und es sich so anhört, als wenn es jetzt gerade ist. Und ihr vielleicht am Anfang sogar gedacht habt, als ich angefangen habe zu lesen, ich fange an, über mich selbst sprechen zu wollen. Das ist trotzdem nicht verkehrt, für die Predigt zu beten, Jens. Und auch für den Prediger, denn du weißt manchmal nicht, wo der landet. Aber wie gesagt, es ist dennoch eine Deutung auf Jesus. Und er spricht hier ganz deutlich von dem Leben und dem Leiden, aber auch von dem Heil, das wir eben in Jesus haben. Und darauf, dass diese Zusage oder diese Hinweisung, eben der Messias wird kommen, weist er uns sehr deutlich hin. Aber wenn man den Inhalt liest, dann könnte man fast über das Leiden hinweglesen. Weil er schreibt es in einer Weise, wo ich sage, wow, was für ein Stehvermögen. Was für eine Ausdrucksform, was für ein Vertrauen in Gott kommt da zum Ausdruck. Und eingebettet in diesen Text oder auf dem Sockel dieses Textes, dieses Stehvermögens, dieses Vertrauens, dieser kraftvollen Hinweisung auf etwas, was geschehen wird, was aber nicht zum Zerbruch und was nicht zum Umwerfen und was nicht zu einem Zerfall führen wird, sondern vielmehr zu einer Standfestigkeit, zu einem ewigen Bestand führen wird. Auf diesem Fundament möchte ich gerne die heutige Predigt auch in den Satz, den wir dort eben auch lesen können, einbetten oder möchte die Predigt stellen. Ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und auf die Worte seines Dieners hört, erschreckt nicht in dunklen Tagen. Verlasst euch auf den Herrn, auch wenn ihr nirgends einen Hoffnungsschimmer seht. Denn er hält euch fest. Was ist aus deiner Sicht das Gegenteil von Hoffnung? Also so wie hier, keinen Hoffnungsschimmer. So, gebt doch mal einfach ein paar Worte, die euch einfallen, einfach so in den Raum, ruft sie in den Raum rein. Was ist für euch das Gegenteil von Hoffnung? Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Krankheit, Depression, Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit, Mutlosigkeit, Ängste, Sorgen, Tod. Die Worte, die ich dazu gefunden habe, sind etwa die, die ihr auch schon genannt habt. Hoffnungslosigkeit, Sorge, Zwangslage, Dilemma, Verzweiflung, Leiden, Beklommenheit, Niedergeschlagenheit, Entmutigung, Verlorenheit, Düsterkeit, Herzenskummer, Herzschmerz, Armseligkeit, Unterdrückung. Und nun will ich euch nicht jetzt sozusagen in dieses dunkle Tal führen und sagen, wow, was für ein Leben, das da ja jetzt ja auch noch aufgegriffen wird. Sondern es ist einfach eine Seite unseres Lebens, die eine Realität ist. Und kennst du diesen Zustand? Bist du vielleicht gerade in diesem Zustand? Oder warst du heute früh oder heute Nacht in diesem Zustand? Oder letzte Woche? Oder in einer bestimmten Situation? Gott lässt uns durch Jesaja sagen, wenn du auch nirgends einen Hoffnungsschimmer siehst, wenn es für dich aussichtslos wirkt, wenn Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Beklommenheit dich einnehmen wollen, wenn du dich armselig, unterdrückt und beklommen fühlst, dann erschrecke nicht, sondern verlass dich auf den Herrn. Es ist wie ein Appell, den uns Jesaja dazu ruft. Und warum könnte nun genau das Sinn auch für dein Leben machen? Das ist ja so da leicht dahingesagt. Ja? Aber das sind doch einfach meine Gefühle. Da ist doch die berechtigte Sorge, die ich habe. Da ist doch das Eheproblem oder die Krankheit oder das Mobbing am Arbeitsplatz oder das Geld, das nie reicht. Das sind doch Lebensrealitäten, die kannst du doch nicht einfach schönreden. Das macht doch keinen Sinn, mit Schönfärberei und Zweckoptimismus durchs Leben zu gehen. Die Bedrückung ist doch da. Was soll das also? Sie wegzureden? Will ich auch gar nicht. Macht Jesaja auch gar nicht. Tut Gott auch gar nicht. Sondern es ist eine Realität, die dort aufgeschrieben wird. Und selbst wenn du keinen Hoffnungsschimmer mehr hast, dann verlass dich auf den Herrn. Das ist die gute Botschaft. Es geht nicht darum, du hast das gute Leben mit Jesus, in dem dir alles zufällt und nur noch Sympathiekurs und nur noch rosa-rote Wolke. Das hat uns Gott nicht zugesagt. Aber die Zusage gilt, dass Gott uns hilft, auch dann, wenn uns alle Hoffnung zu verloren drohen gilt. Wie geht es dir so mit dem Winter? So mit den dunklen Tagen, wenn draußen kein Schnee liegt und nichts mit Sonne und Winteridylle und schönem Schnee und alles ist weiß und alles, der Himmel ist blau und es strahlt dir das schöne Leben des Winters entgegen. Nein, wir sind in Norddeutschland. Ja, alles ist grau, alles ist trostlos, alles ist grau in grau. Ist das nicht so? Ist das nicht oft so? Hey, also ich fahre manchmal wirklich, ich bin viel unterwegs mit dem Auto und dann fährst du durch die Gegend und denkst, Oh Gott, jetzt ein bisschen Schnee wäre schön. Alles grau. Stämme grau, Wälder grau, Straße grau, schmutzig, Schneematsch, grauer Asphalt, Felder grau. Nix ist von wegen bunt und schön und hell und glänzend und glitzernder Schnee und Eiszapfen und sonst was alles. Irgendwie kann man sich dann gar nicht vorstellen, dass das anders wird. Und nur, weil wir eine bestimmte Erfahrung haben, nämlich die Erfahrung, dass nach dem Winter regelmäßig der Frühling kommt, haben wir vor unseren Augen etwas, was uns Hoffnung gibt. Und wir sehen uns dann danach und freuen uns schon auf etwas, was vor uns liegt, nämlich auf die warmen Sonnenstrahlen des Frühlings, auf das schöne Frühlingsgrün, das uns dann irgendwann wieder entgegenkracht sozusagen, wie plötzlich der Frühling durchbricht und etwas passiert. Meine Schwester hat mir mal vor sehr langer Zeit ein ziemlich trostloses Bild in Schwarz und Weiß geschickt. Es sah so ähnlich aus wie das, was ihr da auf der Wand seht. Und unter diesem Bild, das sie mir eingerahmt geschickt hatte, stand der Satz: "It's not an illusion, it's a promise. After every winter, spring will come." Es ist keine Illusion, es ist eine Zusage. Nach jedem Winter wird der Frühling kommen. Wenn es nun Zweifel in dir gibt, dass es überhaupt Sinn macht, dass es dich in deiner hoffnungslosen Lage, dass du dich in deiner hoffnungslosen Lage auf irgendetwas verlassen kannst, auf irgendetwas, was dir Zuversicht gibt, was dir vielleicht Halt geben könnte, dann frag dich doch einfach mal, ob es nicht sein könnte, dass der gleiche Gott, der Jahr um Jahr nach einem trostlosen, tristen, grau in grau wirkenden Winter diese unglaubliche, unfassbare Schöpfung zum Ausbrechen kommen lässt und uns dieses Bild zeigt, das jetzt gerade draußen beginnt, wo wir wirklich mit Freude und mit Sehnsucht, mit endlich ist es da, erleben, wie Knospen aufbrechen, wie Blumen durch das Erdreich kommen, wie plötzlich der Frühling hervorspringt. Warum heißt er nur Spring, ne? Und wie etwas passiert, das unfassbar ist, das in seiner Dimension für uns nicht durchdrungen ist. Weil da haben Biologen und Forscher und Wissenschaftler alles dran gesetzt und sie können ganz viel erklären. Aber die Dimension und die Filigranheit und die Schönheit und das Ganze ist unerreicht von Menschen. Es ist alleinig ein Schöpfungswerk, was wir nicht erklären können. Und nun kannst du sagen, dass es irgendwie in der Evolution passiert und irgendeine Urzelle hat sich mal geteilt. Oder du kannst einfach sagen, auch der Urzeller, der war von Gott. Denn am Ende ist etwas nämlich daraus gekommen, was wir heute in unserer Schöpfung sehen. Und es ist unfassbar und bleibt unfassbar, bleibt unbegreiflich. Und es ist so schön. Ich kann mich daran auch so freuen. Und warum sollte dieser Gott, der das schafft, nicht auch für dein Leben noch mehr übrig haben als Hoffnungslosigkeit, als Trostlosigkeit, als Kummer und Schmerz, als Armut und Krankheit und all diese Dinge? Dieser Gott hat für dich genauso den Frühling, genauso dieses Wunderbare, genauso dieses Wiederkehrende, dieses Durchbrechende auf Lager, weil er nämlich nicht möchte, dass du da stehen bleibst, weil er nicht möchte, dass du in deiner Hoffnungslosigkeit hängen bleibst, weil er nicht möchte, dass du in deiner Armseligkeit stehen bleibst, sondern weil er möchte, dass du seine Herrlichkeit erkennst und anerkennst. Er hat einfach mehr übrig für dich als Hoffnungslosigkeit. Wir fokussieren uns so oft auf unsere Umstände. Wir beten die besten Gebete oder haben die tiefsten Hoffnungen, dass sich doch irgendetwas ändern möge. Und dann sind wir frustriert, weil es ändert sich nichts an den Umständen. Es geschieht irgendwie nicht das, was ich mir so wünsche. Und macht es nicht vielleicht viel mehr Sinn, danach zu schauen, sich auszustrecken nach diesem herrlichen Gott, als darauf zu warten, dass sich die Umstände ändern? Könnte es vielleicht sein, dass es genau das ist, was uns von seiner Liebe trennt? Die Erwartung, es muss doch jetzt alles irgendwie gut in meinem Leben werden, damit es mir nur richtig gut geht in meinen Umständen. Aber vielleicht ist es besser, einen Weg zu finden, sich mit den Umständen zu arrangieren und sie Gott hinzugeben und Gott hinzulegen und ihm dieses Feld zu überlassen. Ich habe einen interessanten Satz kürzlich gelesen. Riesige Wellen, die für einen normalen Schwimmer massivste Angst auslösen. Riesige Wellen, die bedrohlich für einen normalen Schwimmer wirken, machen dem Wellenreiter, der sie kennt, größte Freude. Lasst uns doch die Energie, die uns runterziehen will, nutzen, dass wir auf dieser Welle uns bewegen und sie als Vehikel nehmen, damit wir leben und damit das Leben nicht an uns vorübergeht. Wenn wir aufhören, Ängste und Leiden zu vermeiden und uns wirklich auf Gott verlassen, dann werden wir nicht trotz unserer Schwierigkeiten, sondern in unseren Schwierigkeiten diese überschwängliche Freude erleben, von der auch Paulus spricht im 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 4. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Und diese überschwängliche Freude, diese Leuchtkraft, die von uns dann ausgeht, die ist nicht von uns, sondern die ist von der Liebe Gottes gespeist. Sie ist übernatürlich. Aber glaubt mir, sie ist erlebbar. Und nichts muss uns von dieser Liebe trennen. Gott hat nicht gesagt, ich möchte, dass mich etwas zwischen uns trennt, dass du von meiner Liebe getrennt bist. Ich will dich bestrafen, weil ich mach mal Liebesentzug. Das gibt es zwar im, sagen wir, vielleicht pädagogischen oder im ganz natürlichen Umgang. Also ich will mich damit nicht ausschließen. Wir haben auch 3 Kinder gehabt oder haben sie immer noch. Und die Neigung, bei bestimmten Verhaltensmustern Liebesentzug zu praktizieren, die ist schon vorhanden. Aber so ist nicht unser Gott. Sondern wenn, dann entziehen wir uns seiner Liebe. Die Trennung zwischen Gott und uns ist nicht eine Trennung, die Gott gemacht hat, sondern es ist eine Trennung, die wir selber sozusagen praktizieren oder die wir nicht, indem wir eine Linie ziehen, aber indem wir einfach einen Abstand halten. Jesus ist dafür gestorben, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Und ich erzähle das nicht alles, weil ich es nicht selbst erlebt habe und erzähle das aus einer Distanz, sondern ich erzähle das und kann das auch mit Leidenschaft erzählen, weil ich es selbst erlebe. Hier nur 3 kleine Beispiele. Ich hatte einen schweren Unfall und eigentlich waren die Schmerzen nicht auszuhalten. Ich hatte aber so viel Freude in mir und spürte, dass Gott mich trägt. Ich habe in der Zeit weitergearbeitet, fragt mich jetzt nicht warum. Das wäre eine längere Geschichte und gleichzeitig auch nochmal wieder eine God-Story. Aber die Sekretärin eines meiner wichtigsten Kunden sprach mich später an. Sie hätte jetzt erst gehört, dass ich mehrere Wirbelbrüche gehabt habe. Und wie es denn angehen könnte, dass ich die ganze Zeit mit so fröhlichem Gesicht und mit so viel Freude dort durch das Vorstandsgebäude gelaufen bin. Weil ich war dort täglich. Oder als in diesem Januar unser Untergeschoss, das ist bewohnt und ist ganz normal hergerichtet worden von uns, unter Wasser stand, keine Versicherung zahlt, der Schaden vermutlich in die Zigtausende gehen wird. Wir sind immer noch nicht durch damit und wir haben es auch nicht so dicke, dass das mal uns so einfach so aus der Portokasse kommt. Und es wird uns das ganze Jahr noch beschäftigen, kann ich sagen. Wir hatten vom ersten Augenblick an Frieden. Zugegebenermaßen nicht Freude. Aber wir hatten Frieden. Und es hat uns nicht erdrückt. Wir leben, wir verzweifeln nicht, wir stehen wieder auf und wir gehen weiter. Und wir sehen das Positive in dem Leben mit Gott. Und wir sind durch ihn versorgt und das reicht. Und wir können es auch nicht unbedingt erklären, weil menschlich gesehen gibt es genügend Ärger, dass ich in die Tischkante beißen könnte. Aber ich tue es nicht, sie sieht immer noch unbeschadet aus. Oder wenn unsere Kinder nun in diesem Jahr nach Äthiopien ziehen werden, weil sie dort als Missionare sein werden. Es zerreißt uns fast das Herz. Gestern habe ich eine Sandkiste für unsere Enkelkinder bei uns auf dem Grundstück, die ja jetzt bei uns wohnen, gebaut und weiß, es ist nur für kurze Zeit. Und wenn dann diese unseren kleinen Enkel, unsere kleine Nova und unser kleiner Liam rumalbern und wir viel Freude und so viel Sonnenschein miteinander haben, dann könnte ich schreien, wenn ich daran denke, dass das bald nicht mehr so ist. Aber ich schreie nicht. Denn ich weiß, dass es in seinem, dass es in Gottes Willen ist. Und wir haben tiefen Frieden damit. Von dem ersten Moment an, wo sie uns das mitgeteilt haben, dass sie nach Äthiopien gehen werden. Und es ist nicht so, dass da kein Schmerz ist. Ich könnte weinen. Aber ich tue es nicht. Weil ich weiß, dass ich von Gott getragen bin. Und ich spüre, dass Gott uns auch darin trägt. Und auch in dem Gedanken darauf, es kommt ja noch Ärger, weil jetzt sind sie ja noch da, weiß ich jetzt schon, Gott wird uns auch da tragen. Und ich habe keine Furcht. Es sind nicht Ängste, die mich treiben. Es ist das tiefe Vertrauen und die Überzeugung, auch aus der Erfahrung heraus, das alles schon erlebt zu haben. Es ist keine Illusion, es ist eine Zusage. Oder besser, es ist eine Zusage in jedem Schmerz. Jesus kommt mit seiner Freude. Jesus kommt mit seinem Frieden. Könnte es sein, dass diese gleiche Freude auch auf dich wartet und sie nur in dir brach liegt? Könnte es sein, dass Gott, so wie er nach jedem Winter einen neuen Frühling schenkt, mit Schönheit, mit Leben, mit Freude kommen möchte und diese auch für dich vorgesehen hat und du dir nur diese Zweifel, diese Verzweiflung dafür im Weg steht? Ich las kürzlich den Spruch: Die größte Tragödie unseres Lebens ist nicht der Tod. Es sind die Dinge, die in uns sterben, während wir leben. Für das Leben nach dem Tod gibt Gott denen, die sich zu seinem Namen, zu dem Namen Jesu, als Gottes Sohn bekennen und ihn als den König angenommen haben, gibt er eine wunderbare Zusage. In Offenbarung 21,4, dem Teil in der Bibel, der uns als Perspektive auf die Ewigkeit und auf die Wiederkehr Jesus gibt, erhalten wir ein traumhaft schönes Bild von dem, was uns erwartet. Er wird alle unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Allein das ist doch schon ein Ausblick auf das Leben nach dem Tod, so haltgebend, so hoffnungsfroh. Was wären wir, wenn wir diese Perspektive nicht hätten? Was wäre der Tod für ein armseliges Ding, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten? Dann wäre da weder ein Hoffnungsschimmer, noch ein Halt, noch eine Perspektive, die uns trägt. Aber wir haben diese Perspektive. Wir wissen das. Wir wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Das wissen wir für unsere Lieben und das wissen wir auch für uns selber. Aber wie gehen wir heute in unserem Leben damit um? Lassen wir dennoch die Hoffnung sterben? Lassen wir dennoch Hoffnungslosigkeit in unser Leben? Empfinden wir dennoch häufig Trostlosigkeit? Wie leben wir in der Zeit nach Jesus? Wir hatten gerade Ostern. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Als Jesus gekreuzigt war und im Grab lag, hörte für seine Jünger und für viele das Leben auf. Die waren am Ende. Es breitete sich bleierne Hilflosigkeit aus. Toni, du hattest darüber gepredigt und diese Trostlosigkeit führte sie dazu, dass sie wieder in ihr altes Leben zurückgehen wollten oder gegangen sind sogar. Aber es war nicht das Ende, sondern es war ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang, aber auch für uns, nicht nur für die Jünger damals, sondern für uns heute auch. Er gilt bis in diese Zeit und er gilt für alle Ewigkeit. Es ist ein neuer Anfang und erst wenn Jesus wiederkommt, wird eine neue Episode anbrechen. Jetzt sind wir in der Episode, jetzt sind wir in der Zeit nach Jesus Christus und bis zu seiner Wiederkehr. Und das gilt für dich und für mich. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt und dass dass es seine Himmelfahrt gibt und dass er Sieger über Tod und Elend ist. Wir wissen, dass Jesus neben dem Vater sitzt und wir wissen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Auch darauf gehen wir jetzt nochmal wieder in Erinnerung. Kommen wir zur Himmelfahrt demnächst, zum Himmelfahrtstag und auch zu Pfingsten. Und ich darf Pfingsten predigen über den Heiligen Geist. Auf dieser Basis brauchen wir also nicht länger warten. Wir brauchen nicht erst jetzt noch warten, bis Jesus mal wiederkommt, weil dann das Leben endlich schön wird. Weil Jesus lebt und der Heilige Geist ist auf alles Fleisch ausgegossen. Aber jetzt will ich die Pfingstpredigt nicht vorwegnehmen. Wir leben eben in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit, in der wir Ewigkeit schon jetzt aber noch nicht ganz haben. Und wenn wir, wie wir das ganz am Anfang in diesem Jesaja-Wort gehört haben, wenn wir mit Respekt, mit Ehrfurcht einfach Gott als den einigen und den einzigen Gott anerkennen und ihn ehren. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, wenn wir auf seine Worte hören und dann nicht erschrecken und uns nicht erschrecken lassen in dunklen Tagen, sondern uns auf ihn verlassen, dann hält er uns fest. Das ist eine Zusage. Und ich kann einfach nur darüber sprechen, dass diese Zusage nicht irgendetwas ist, an das ich nur glaube, sondern das ist etwas, was ich erfahre. Was ich wirklich als erfahrbar, als erlebbar aus dem eigenen Leben, worüber ich sprechen kann. Und ich habe das früher nicht gekannt. Und ich halte es für so wertvoll, weil unser Leben läuft nicht immer nur gerade, sondern wir laufen durch ganz schön viele krumme Bahnen. Einige, die wir uns selbst einbrocken und andere, die einfach aufgrund unserer Umstände sich ergeben. Und wenn wir in diesen dunklen Tälern sind, dann wissen wir, dass da einer ist, der uns da auch Licht gibt, der uns da auch trägt und der uns da auch den Weg zeigt. Hoffnung gibt Menschen Kraft. Hoffnungslosigkeit jedoch macht uns schwach. Und wir leben in dieser Dimension von Leben, in dieser Zeit des Lebens, wo diese Hoffnung uns unglaubliche Energie verleihen kann. Wir wissen, dass Sportler manchmal nur gewinnen, weil sie im Kopf die richtige Haltung haben. Wir wissen, dass man auch sagt, der Sieg fängt im Kopf an. Natürlich musst du ja deine Disziplin haben, wenn jemand im Kopf siegen will und alles ist geklärt, aber die Beine machen nicht mit beim Fußballer, wird es ein bisschen schwierig. Also die soll er auch trainieren. Aber der entscheidende Kick, der entscheidende Punkt für seinen Sieg ist seine Haltung. Und deshalb diese hoffnungsvolle, diese erwartungsvolle, diese motivierte Haltung für das Leben, die ist entscheidend für das, was wir ausstrahlen. Die ist entscheidend für die Leuchtkraft, die unser Leben mit Jesus hat. Die ist entscheidend für das, was wir ausstrahlen und wofür wir andere neugierig machen. Die ist entscheidend für das, was wir selber an Lebensqualität haben. Das gute Leben mit Jesus ist da, wo Jesus unser Leben sozusagen übernommen hat, wo wir es an ihn übergeben haben und er unser Leben bestimmen kann, weil er die Freude in dem Schmerz, die Freude in der Hoffnungslosigkeit, die Freude und den Lebensmut in vielleicht auch trostlosen Zeiten geben kann. Paulus schreibt dazu und wünscht den Römern, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Lasst uns diese Hoffnung in uns tragen und sie allen zeigen, auch um unsere Kinder willen. Auch um nachfolgende Generationen willen. Ich erinnere noch immer einen Geburtstag lange her, wo wir waren und unsere Kinder waren noch so klein und Verwandte fingen an, über die Tragödie des Lebens zu reden. Über die Trostlosigkeit und wie schlecht die Welt geworden ist und dass sich doch alles verschlechtert hat und alles doch wirklich ein Problem sei und die Welt am Vergehen ist. Es kam eine Endzeitstimmung auf. Und ich war aufgebracht. Denn ich konnte es als Vater, also in dem Fall war es wirklich die Vatergefühle, ich konnte es nicht ertragen, wie meinen Kindern so ein negatives Weltbild und so ein negatives Lebensbild aufgezeigt wurde. Und ich habe mich ziemlich echauffiert. Die Familienfeier fand ein nicht ganz so harmonisches Ende, aber ich bin heute noch stolz drauf. Es ist einfach so, dass wir doch wirklich eine Aufgabe haben, nicht nur für unser eigenes Leben und in der Hoffnung, die uns Jesus gibt, für unser eigenes Leben hinzuschauen, sondern auch wirklich für die Gesellschaft und für Menschen, die nach uns kommen. Und warum wollen wir ihnen die Hoffnung geben? Das sind so tolle Leute, die wir erleben. Das sind so tolle Kinder, die wir haben. Das sind so tolle Generationen, die wollen doch noch die Welt rocken. Und wollen wir ihnen diese Freude nehmen? Wir sollten sie doch lieber ermutigen und ihnen aufzeigen, dass trotz vielleicht mancher Schwierigkeiten und in der Welt, ich bin nicht naiv, sind die Dinge nicht gerade im Moment auf nur positiv gestellt, wenn man sich die Politik anguckt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wissen, eines bleibt: Jesus Christus. Und er mit seiner Liebe will uns wirklich durch diese Zeiten, egal was vor uns liegt, hindurchtragen. Und das macht das Leben lebenswert. Und das macht auch den Unterschied. Hoffnung ist Leben, weil sie auf Leben setzt. Paulus schreibt an die Römer: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Hört ihr? Im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Willst du das in Anspruch nehmen? Also nicht nur gehört haben, sondern nimm es. Es wird dir angeboten auf dem silbernen Tablett. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir durchmachen. Ja, jetzt wird es ja bunt. Also das ist ja fast wie so eine Leidenssehnsucht. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass uns Not lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Wenn du es erfahren hast, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass in Nöten diese Hoffnung begründet ist, dann wirst du auf die nächste Stufe oder auf die nächste Situation ganz anders zugehen. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Die Hoffnung stirbt also nicht zuletzt, sondern sie lässt Leben wachsen und lässt niemals die Perspektive sterben. Auch im Seufzen. Und auch dann, wenn wir eben nicht alles verstehen. Und wenn du heute verzagt bist, wenn du verzagt und vielleicht hoffnungslos hierher gekommen bist, dann ermutige ich dich zu dieser Hoffnung. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben haben solltest und jetzt spürst, dass du aber mit Jesus gehen möchtest, dass du so eine Sehnsucht danach hast, dieser Jesus, der dir diese Hoffnung geben will, dann zögere nicht und steh auf und mach es fest. Wir sind hier und stehen dir zur Verfügung. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, aber die Hoffnung verloren gegangen ist, dann zögere ebenfalls nicht und erneuere dein Vertrauen in diese Hoffnung in Jesus Christus. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir jetzt einen Moment innehalten können, und ihr euch fragt, wie es mit eurer Hoffnung ausschaut. Tauscht euch am besten zu zweit miteinander aus und betet miteinander, füreinander. Legt etwaige Hoffnungs- oder Trostlosigkeit vor den Thron Gottes. Legt es bei ihm ab. Lasst seine Herrlichkeit drauf scheinen. Wir sprechen oft davon, wir legen es am Kreuz ab. Ja, das ist auch ein Bild, das wir gerne haben dürfen. Das will ich damit nicht aufheben. Aber ich würde gerne heute, dass ihr einfach das Bild von Jesus im Thronsaal habt und diese Herrlichkeit, die von ihm ausgeht und diese Liebe und diese hoffnungsvolle Dimension, dass ihr die nehmt und nicht das Leid. Und dass ihr dieses Bild nehmt und legt es bei ihm vor den Thron, legt es vor seine Füße und sagt, es ist hier Gott. Ich kann damit nichts anfangen. Ich werde damit nicht fertig. Aber ich gebe es dir ab. Und ich weiß, dass es bei dir in besseren Händen ist als bei mir. Und tauscht einfach aus und bekennt euch zu dieser Freude, bekennt euch zu dieser Hoffnung. Er will euch beschenken, denn er ist kein Gott, der möchte, dass du leidest. Er ist ein Gott, der möchte, dass du lebst und seine Liebe lebst und erfährst. Amen. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns diese Botschaft so nahe gebracht hast, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir Zugang zu dieser Botschaft haben. Nur durch dich ist dieser Weg frei. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben freien Zugang in deine Herrlichkeit, in deine Heiligkeit. Wir dürfen dich ansehen und wir dürfen zu dir kommen und du willst leben in uns. Und ich bete zu dir, dass du jeden Einzelnen auf individuelle und auf eben für jeden zugeschnittene Weise berührst. Dass du unsere Herzen bewegst, dass du unsere Sinne ausrichtest auf dich und dass du uns erkennen lässt, dass der Vater uns über alle Maßen liebt und dass die Fülle der Liebe so unermesslich ist, dass für jeden nicht nur genug, sondern mehr als genug da ist. Und dass du uns nicht alleine lassen willst, und dass die Täler, die wir manchmal empfinden, erleuchtet werden und du uns auf den Berg führst und wir beim Vater sein dürfen, so wie du auch auf den Berg gegangen bist und zum Vater gegangen bist und Zeit mit ihm hattest. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen berührst hier. Ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit über jeden Einzelnen kommt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm, mach uns frei. Mach uns wirklich frei von Bedrängnis. Mach uns frei von jeglicher Einschränkung, die uns von dir oder von dem Vater fernhalten will. Amen. Lasst uns ein bisschen Zeit nehmen und geht in euch und tauscht euch untereinander aus. Inga wird dann weitere Signale geben.